Auf in die Zukunft, der Podcast zum Perspektivprozess des Ziffert im Westbund.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge Auf in die Zukunft, der Podcast zum Perspektivprozess. Wir sind schon bei Folge 5, wie Aufbrechen konkret aussehen kann. Und heute zu Gast ist Katharina Haubold. Herzlich willkommen.
Hallo. Dankeschön.
Bevor wir starten mit dich und dem Thema, wie gewohnt ein Check-in. Lena, was hast du mitgebracht?
Genau, wir nehmen auf mitten in der Sommerzeit und ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht, ob da schon Urlaubssehnsucht am Start ist oder nicht. Die Frage, über die ich mit euch heute gern in einen kurzen Austausch kommen würde, ist, wenn du überall sein könntest, an welchem Ort wärst du jetzt gerade gerne?
Ich fange mal an. An einem Sandstrand auf jeden Fall. Ich bin so ein Nordseekind tatsächlich und jetzt so barfuß durch den Sand zu gehen und ein bisschen Wellengang und Wellengeräusche im Hintergrund, das macht Lust auf Meer im wahrsten Sinne des Wortes.
Nice. Katharina, wo wärst du gerne?
Ich habe vor 2 Wochen mit Freunden aus Australien gezoomt oder ich weiß gar nicht mehr, was WhatsApp called oder sowas. Und die erzählten von ihrem Winter und das ist gerade ja nur 20 Grad. Und ich dachte, danke, das ist mein Sommer. Und habe aber gemerkt, dass mich irgendwie das Fernweh packt. Und von daher, auch wenn das jetzt natürlich eher die Antwort wäre für unseren Winter, aber so down under würde mich auch jetzt reizen, sowohl von der Natur her und ja, besagte Sandstrände und so.
Ich packe mal noch so einen schwedischen See dazu. Ich glaube, da sind die Wetteraussichten wahrscheinlich aktuell auch nicht besser als hier in Deutschland, wo sich zumindest in Nordhessen der Sommer sehr durchwachsen zeigt. Aber ich merke, ich bin so ein bisschen urlaubsreif und für mich ist so mein Erholungsort Nummer 1 ist Schweden. Da war ich schon ziemlich oft Ziffert im Freizeiten in meiner Jugend sei Dank und merke, da kann ich super gut runterfahren und dachte jetzt so am See sitzen, ein bisschen aufs Wasser starren, vielleicht mal eine Runde schwimmen. Das wäre jetzt eine gute Freitagnachmittag-Alternative, wobei ich mich auch sehr freue, mit euch jetzt diesen Podcast aufnehmen zu können.
Gerade nochmal die Kurve kriegt.
Ja, gerade so.
Ich wollte auch gerade sagen, ich hätte aber auch nichts dagegen, den Podcast in Schweden am See aufzunehmen. Von daher, es muss ich nicht ausschließen.
Wir hätten uns auch am Strand treffen können, ja. Habe ich gerade gedacht. So. Ja, wir sollten das Konzept hier nochmal überdenken.
Ja, ich merke schon. Vom Strand springen wir mal ganz woanders hin. Katharina, wir freuen uns, mit dir im Gespräch zu sein übers Aufbrechen. Und ein Punkt, warum wir dich heute auch eingeladen haben, war dein konkretes Aufbrechen und das Thema, was ich zumindest sehr stark mit dir als Person verbinde, nämlich die Sehnsucht nach, wie könnte Kirche, ich sag mal ganz weit, wie könnte CVJM, wie könnte christliche Jugendarbeit, wie könnte das eigentlich noch aussehen und wie kann man Menschen da zum Aufbrechen begeistern? Mach jetzt auch mal transparent, dass das ja uns beide auch schon seit, ich glaube, 7,5 Jahren mittlerweile beruflich verbindet in unserer Stelle an der ZFM-Hochschule. Da bist du Referentin für FreshX und du bist selber auch unterwegs in Köln-Mülheim als Kirchenpionierin. Nimm uns doch mal ein bisschen mit rein. Wer bist du neben diesen Berufsbezeichnungen? Was fasziniert dich vielleicht auch an diesem Thema Aufbruch?
Ja, als ich dir so zuhörte, was du über mich sagst, musste ich an mich als 15-Jährige denken. Und ich glaube tatsächlich, dass ich da eine Erfahrung gemacht habe, die mich bis heute trägt und bewegt. Und das war, dass ich mich eigentlich verirrt hatte, müsste man sagen, auf eine Freizeit der evangelischen Jugend. Und da zum ersten Mal, das lag an unterschiedlichen Faktoren, aber zum ersten Mal eine Form von Glaube und Spiritualität erlebt habe, die für mich irgendwie lebensprägend geworden ist und die anschlussfähig war und relevant war und all diese Begriffe, die wir irgendwie auch in anderen Kontexten verwenden. Und damals hätte ich, glaube ich, irgendwie einfach gesagt, ich bin begeistert von diesem Jesus und von der Gemeinschaft, die er stiftet. Und das habe ich irgendwie da so intensiv erlebt und kam aber irgendwie auch aus so einer vielleicht Differenzerfahrung, das war nicht meine erste Berührung mit Kirche, und mit Christentum, aber die mich begeistert und gepackt hat und wo es für mich so gepasst hat. Und ich weiß, dass ich danach ganz oft gedacht habe, krass, wenn hier nicht Ehrenamtliche und ein Hauptamtlicher damals gewesen wäre, die gesagt hätten, das ist unser Sommer, dass wir mit, ich weiß gar nicht mehr, 40 oder was, Jugendlichen in Schweden Zeit verbringen, dann hätte ich das nicht erlebt. Und es ist für mich und mein Leben ja, so eine prägende und bedeutsame Erfahrung gewesen. Und ich glaube, aus dieser Erfahrung speist sich ganz viel von dem, was du beschrieben hast. Also der Sehnsucht danach, dass Kirche nicht per se anders ist, sondern dass es immer eine Frage des Kontextes ist. Also passt sie zu den Leuten? Und ich habe vor einigen Jahren mal, ich glaube, bei Jule Geig, die ist wiederum, glaube ich, von Christina Brudereck, die ist, glaube ich, wiederum von Fulbert Stefanski, hat, I don't know, lange Tradition eines Begriffes, den Begriff gelernt, Menschen sollen Dächer für ihre Seelen finden. Und das hat mich irgendwie total berührt, weil das ist, was ich gefunden habe. Und wo ich mir irgendwie wünsche, dass Kirche und Formen von christlicher Gemeinschaft so vielfältig sind, dass möglichst viele Leute Dächer für ihre Seelen finden. Und offensichtlich muss das sehr divers sein, weil Menschen so unterschiedlich sind. Und ich glaube, deshalb hat es mich immer an die Ränder auch ein Stück weit gezogen. Also ich bin schon auch stark beheimatet mittlerweile in unterschiedlichsten Formen, auch christlicher Tradition. Aber irgendwie merke ich, es zieht mich immer wieder zu der Frage, für wen passt das nicht? Und wie müsste es da aussehen oder könnte es da aussehen? Und mittlerweile, und das ist auch ganz stark durch meine Erfahrung hier in Köln-Mülheim geprägt, mittlerweile und über die Jahre habe ich noch stärker gemerkt, dass es mich dahin, glaube ich, auch zieht, weil ich da immer wieder was Neues über Gott auch lerne. Also das ist nicht nur ein, keine Ahnung, irgendwie für andere, sondern ich merke meine Lust und Sehnsucht, Gott nochmal anders zu erleben, die ist an diesen Rändern immer, ja, für mich spürbarer, aber vor allem wird sie auch überraschender beantwortet.
Und wir freuen uns, mit dir genau darüber ins Gespräch zu kommen. Ich finde, das passt irgendwie perfekt zum Thema unseres Podcasts, wenn wir über Zukünfte reden, da auch über vielleicht die Diversität, über die Vielfalt und wo können wir eigentlich vielleicht auch als CVM-Bewegung oder wo auch immer, ja, du dich als Hörerin oder Hörer zu Hause fühlst, wo du dein Dach hast, wo können wir dahin aufbrechen und vielleicht nochmal Neues in den Blick nehmen. Eine Frage noch. Wir haben jetzt viel gehört über ein bisschen deine Biografie, über Berufsbezeichnungen. Wenn wir an Katharina Haubold ganz fernab von, ich sag mal, kirchlichem Sein denken, wo bist du gerne unterwegs? Wo tankst du vielleicht auch auf? Was gehört noch zu dir?
Vielleicht auch die Frage, wie bin ich am liebsten unterwegs? Ich dachte nämlich gerade, dass wie führt mich oft auch zum Wo. Ich bin mittlerweile super gerne auf meinem Gravelbike unterwegs und habe vor einigen Jahren meine Liebe zum Stand-Up-Paddeln entdeckt. Dem komme ich hier, seit ich in Köln bin, nicht mehr ganz so häufig nach. Aber ich merke, wenn du das sagst, geht das Fenster in mir sofort auf. Und ich glaube, es hat immer was mit Bewegung und immer was mit Natur zu tun. Und vielleicht für diejenigen, die sich jetzt wundern, warum ist sie ausgerechnet nach Köln gezogen und nicht, keine Ahnung, irgendwo in den Wald.
Da haben wir bald noch einen Gesprächspartner, der nimmt uns damit rein.
Muss Spoiler. Ich sagen, also es ist glaube ich beides. Ich mag schon auch, wenn viel los ist und so, aber merke gerade für diejenigen, die Köln nicht so vor Augen haben, Köln-Mülheim ist rechtsrheinisch und man guckt auf das unbebaute Rheinufer gegenüber und ist relativ schnell irgendwie auch, ich sag mal, draußen in Anführungsstrichen. Und ich glaube, auch hier mag ich irgendwie, dass beides da ist. Aber wenn du fragst, nach wo tanke ich auf und ich glaube, meine Formulierung wäre, wo spüre ich am meisten Verbundenheit zu mir selber, zu der Welt und dem Leben und auf eine Weise auch zu meinen Mitmenschen und dann natürlich eben auch zu Gott, dann hat das ganz oft was mit Natur zu tun. Aufs Wasser gucken, unterwegs sein, Sonne, die Sonne, die Berge und das Meer.
Sehr cool. Jetzt heißt unser Podcast ja Auf in die Zukünfte und für uns hat das auch was mit Aufbrechen zu tun und mit Losgehen. Und Teil deines Berufs beinhaltet Fresh X. Stell dir jetzt mal HörerInnen vor, die das noch nie gehört haben. Was ist das überhaupt, dieses Fresh X?
Formal würde man sagen, es ist eine Abkürzung für einen Begriff, der in England, vor allem in der anglikanischen und methodistischen Kirche geprägt worden ist. Und der heißt Fresh Expressions of Church. Und man hat versucht, das irgendwie ins Deutsch übertragen mit frische Ausdrucksformen von Kirche oder so und ist dann irgendwann bei FreshX gelandet, um das abzukürzen. Und Fresh Expressions of Church beschreiben seit 2004, könnte man sagen, Formen von Kirche, die sich stark in der Tradition verhaftet wissen, aber aufgrund des Kontextes ganz vielleicht überraschende Formen annehmen. Und man muss immer so ein bisschen aufpassen, weil das manchmal so wirkt, als würde es das, was es schon gibt oder das, was älter ist, irgendwie abwerten. Also wenn das frisch ist, was ist dann das andere? Und darum geht's aber nicht, sondern eigentlich könnte man vielleicht sagen, kontextuelle, ja, überraschende Formen von Kirche und überraschend vor allem auch deshalb, weil das Bild, was die meisten Menschen im Kopf haben, wenn sie Kirche hören, irgendwie dem nicht entspricht. Und der Hintergrund ist, dass es in England schon auch viele Jahre vorher so Bemühungen um Kirchenentwicklung gab und die Frage von, wie kann Kirche sich verändern. Es gab so die Church-Planting-Bewegung, da hat man gesagt, wenn etwas an einer Stelle gut funktioniert, also ein Konzept oder eine Ausdrucksform von Kirche, dann entsenden wir ein Team in zum Beispiel einen anderen Stadtteil oder eine andere Stadt und planten, also pflanzen diese Form von Kirche dort auch hin. Und das hat man über viele Jahre gemacht. Das gibt's auch irgendwie immer noch. Und dann ist aber so 2004 eigentlich so eine induktive Bewegung entstanden. Also es hat niemand gesagt, das ist unser Konzept, sondern man hat so sich angeguckt, was passiert eigentlich in Kirche und hat festgestellt, es gibt ja noch so ganz andere Formen. Also da trifft sich ein Kreis von Leuten im Café. Hier ist die Skatergruppe irgendwie von Jugendlichen und der Jugendmitarbeiter hat mit denen auf dem Skateplatz angefangen, Glauben zu entdecken. Oder eine Geschichte, die, glaube ich, immer wieder erzählt wird, ist von einer Frau, die in so einem Waschsalon, wo sie einmal wöchentlich ihre Wäsche gewaschen hat, mit den anderen Leuten, während sie gewartet haben, angefangen hat, über den Glauben zu sprechen. Und die große Frage war dann, ist das schon Kirche? Oder müssen diese Leute, die da jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, andocken und eine Form von relevantem Glauben vielleicht auch kennenlernen, müssen die jetzt überführt werden in das System, was es sonst so gibt? In Deutschland wäre das, was wir so das parochiale System nennen in der katholischen und evangelischen Kirche. Also es gibt ja keinen Fleck, landeskirchlich gesehen in Deutschland, der nicht schon von einer Kirche besetzt ist. Und manchmal ist so dieses Bild, ja, und da ist sonntags der Gottesdienst. Und wenn du da hingehörst oder hingehst, dann gehörst du zur Kirche. Und diese Fresh Expressions, ja, Bewegung kann man vielleicht sagen, hat gesagt, warum eigentlich? Also Kirche kann doch viel diverser sein und es hängt doch nicht an der konkreten Form, sondern die Frage ist doch, erfüllt das in Anführungsstrichen die Kriterien für Kirche und was ist das dann eigentlich? Und ich würde sagen, was passiert ist, ist, dass man sich eher nochmal so das, was wir vielleicht das Why nennen würden, darauf zurückbesonnen hat. Also warum finden wir das eigentlich wichtig? Warum machen wir das? Und dann die Frage nach dem Was, also wie konkret sieht es dann am Ende aus und was entsteht da, daran wird sozusagen nicht gemessen, ob das jetzt Kirche ist oder nicht. Ja, und dann ist daraus sozusagen eine Bewegung geworden und man hat angefangen, anhand der konkreten Formen, die es schon gab, zu überlegen, was verbindet die eigentlich. Und dann sind Kriterien entstanden und man hat, ich sag mal, so einen idealtypischen Weg hin zu einer FreshX beschrieben. Und das verbirgt sich alles so ein bisschen unter diesem Begriff FreshX.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Vielleicht, wie bist du persönlich zu FreshX gekommen? Du arbeitest mittlerweile in dem Bereich. Warst du vorher schon damit irgendwie auch verbunden oder ist es dann plötzlich dein Job gewesen?
Es ist ein bisschen, wie andere Leute das auch beschreiben, der Begriff hat mir eine Sprache gegeben für etwas, was ich vorher schon irgendwie gefühlt habe sozusagen. Also ich habe mich 2016 auf eine Stelle beworben und die hieß Referentin für FreshX Qualifikationsprogramme, um das hier nochmal zu sagen. Und das ist die Stelle, genau, über die Lena und ich uns dann auch kennengelernt haben und wo wir viel zusammengearbeitet haben. Und als ich mich, also die Stelle kam quasi, ist mir irgendwie zugekommen, war auf einmal in meinem E-Mail-Postfach, glaube ich, habe es gelesen und dachte, das klingt ja mega spannend, weil da so Schlagworte drin waren, wie es geht darum, dort Kirche zu sein, wo die Menschen sind. Also die Bewegung ist nicht zu fragen, wie kommen die Leute zu uns, sondern wie machen wir uns auf den Weg, wie brechen wir auf, wie gehen wir hin. Und je mehr ich das las, desto mehr dachte ich, ja, das ist doch irgendwie das, was mich bewegt, weil, ne, habe ich erzählt, meine eigene Erfahrung als Jugendlich. Und ich habe vorher 6 Jahre lang so ein religionspädagogisches Projekt mitverantwortet und wir sind in Schulen unterwegs gewesen und haben in Schulen Rallye-Unterricht gemacht. Und da war schon auch die Frage, wo sind denn Jugendliche von sich aus? Also wenn die nicht den Weg in unser Gemeindehaus, in unser CVM-Haus oder in die Kirche finden, wo finden wir denn eigentlich Jugendliche und was bewegt die da und was sind so Anschlussmöglichkeiten? Und von daher war ich vorher gar nicht stark, also ich hatte den Begriff schon auch mal gehört und habe dann auch gemerkt, dass viel von dem, was mich in meiner Art über Glauben nachzudenken und gerade auch so über, vielleicht kommen wir dann noch in so Stichworte wie Mission oder so nachzudenken, dass es ganz viel Überschneidungen gab, aber ich hatte mit dem Begriff sozusagen vorher nichts zu tun. Und je mehr ich dann las, desto mehr dachte ich, das begeistert mich.
Wir haben in Folge 3 mit Hajo über White Church gesprochen und das hat mich gerade ein bisschen daran erinnert. So einen weiten Kirchenbegriff, den du eben auch schon genutzt hast. Wenn du auf CVM blickst, von innen und vielleicht auch ein Stück weit von außen, würdest du sagen, dass die CVM-Arbeit, also sie ist klar auch sehr divers, aber doch auch vieles traditionell Vergleichbares, würde ich sagen, insgesamt. Würdest du sagen, dass die CVM-Bewegung eine Fresh-X-Bewegung ist?
Von ihrem Ursprung auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wenn man sich George Williams anguckt, der eben fragte, also ne, der war in einer konkreten Situation und hatte die Arbeiter da in London vor Augen und hat sich ja gefragt, wie kann hier Glaube eine Rolle spielen? Und hat dann in der Lebensrealität der Leute angefangen, mit ihnen eben CVM-Arbeit zu gründen, zu bauen. Und ich würde sagen, in der DNA ist das total tief drin. Und dann, und das ist ja in der Fresh-X-Bewegung generell auch spannend, ist ja immer die Frage, was ist nach ein paar Jahren? Was ist, wenn sich Strukturen bilden, wenn sich Traditionen entwickeln? Und ich glaube, dass das auf eine Weise auch menschlich ist, dass sich dann manches sozusagen verfestigt. Und ich glaube, dass es innerhalb der CVM-Bewegung ganz starke Fresh-X-Ansätze gibt und man eben fragt, also das wäre, ich sag das vielleicht einmal ganz kurz, dieser Weg zur Fresh-X, den man dann irgendwann so ein bisschen abstrahiert hat, war, es beginnt mit dem Hinhören auf die Menschen. Und aus diesem Hören fragt man, was ist hier eigentlich das Gute an der guten Nachricht? Wie drückt sich das aus? Wie erleben Menschen das unmittelbar? Und das ist dann vielleicht gar keine Verkündigung in dem Sinne, sondern lieben und dienen auch ganz praktisch und pragmatisch. Und dann entsteht Gemeinschaft. In der Gemeinschaft wird Glauben entdeckt. Und das ist vielleicht dann sozusagen wie eine Form von Gründung oder Bildung auch von einer neuen Gemeinde. Und dann gibt es in dieser Fresh-X-Journey, wie man sagt, am Ende ein Start Again. Von vorne beginnen. Und ich würde schon sagen, dass ich aus der CVM-Arbeit solches und solches kenne. Und also ich glaube, es geht nicht ohne dieses Letzte immer wieder neu aufbrechen. Und das ist, glaube ich, zweierlei. Das ist eine ganz starke Frage nach Haltung. Und das andere ist wirklich auch so eine Frage nach Berufung und sich dann wieder aus der eigenen Komfortzone herauswagen. Und ich glaube, das gibt's innerhalb der CVM-Bewegung beides. Und ich glaube, es braucht auch beides. Also ich wäre jetzt niemand, die sagt, alles muss Fresh-X sein, so, sondern es geht, glaube ich, um eine Vielfalt insgesamt. Und das ist ein bisschen auch eine Typenfrage und eine Berufungsfrage.
Du hast gerade schon das Wort Haltung eingeworfen. Was würdest du denn sagen, was sind in diesem Spannungsfeld neu aufzubrechen? Du hast eben auch gesagt, vom Warum vielleicht zum Was zu kommen. Ich habe das Gefühl, vielleicht in der CVM-Bewegung, wir haben ein sehr konkretes Was und müssen wieder neu lernen, vielleicht unser Warum zu entdecken. Was würdest du sagen, sind vielleicht Haltungen, die auch aus der Fresh-X-Bewegung uns da eine Inspiration sein könnten?
Also eine, die ich jetzt gerade hier in meiner eigenen Arbeit auch nochmal ganz stark entdecke, ist die Haltung des Zu-Gast-Seins. Und Haltung insofern, als dass es ja einen Unterschied macht, ob ich so Sachen habe, also ich sag mal so ein paar Begriffe, die sich damit verknüpfen. Okay. Habe ich das Hausrecht? Habe ich die Deutungshoheit? Kenne ich das Ergebnis schon? Und mein Weg ist, die anderen zum Ergebnis zu führen, was mir schon klar ist, aber den anderen vielleicht noch nicht. Und da würde ich sagen, das ist so ein Kernmerkmal, ein Stück weit rauszugehen aus, das ist ja alles was auch Sicherheit gibt. Und zu sagen, ich wage mich ein Stück weit in die Unsicherheit der Ergebnisoffenheit. Ich weiß gar nicht, wie eine Form von CVM, eine Form von Kirche für diese Menschen aussehen sollte. weil ich die gar nicht kenne. Und weil, das muss man ja sagen, würde ich sagen, gilt für CVJM genauso wie für die meisten anderen christlichen Communities. Oft sind das sehr milieuspezifische Veranstaltungen. Weil Gleiches auch Gleiches anzieht, sage ich mal. Und dann zu sagen, ich weiß gar nicht genau, wie Gott sich hier zeigen wird und wie Gott hier schon am Werk ist und wie ich Teil davon werden kann. Ich maße mir nicht an, ich sage das jetzt mal so deutlich, das über das Leben der anderen deuten zu können, sondern die Frage ist eher, wie begeben wir uns gemeinsam auf einen Weg und entdecken zusammen Gott in der Welt und was wird dann daraus? Und da bin ich genauso Lernende und weiß nicht, offene für dieses überraschende Handeln Gottes, wie dann hoffentlich alle anderen auch. Und ich glaube, es speist sich super stark aus einer Wertschätzung. Ja. Also die Wertschätzung und die Inspiration von diesem Jesus, der in die Nachbarschaft zieht. Das ist so ein Vers, der mich irgendwie schon lange begleitet und ich glaube für die Freshix-Bewegung auch so sehr zentral ist, aus dem Johannesprolog, wo es heißt, das Wort wurde Fleisch und so kam in diese Welt und es gibt eine Bibelübertragung, die sagt, Gott oder das Wort wurde Fleisch und Blut und zog in die Nachbarschaft. Und dieses Nachbarinsein und zu vermuten, dass diese Dynamik, die Gott da gegangen ist, dass das eine ist, in die wir immer wieder hinein eingeladen sind. So, das ist, glaube ich, ganz stark Haltungsmerkmal. Und das heißt manchmal vielleicht ganz konkret, selber keinen Ort zu haben, sondern darauf angewiesen zu sein, dass man eingeladen wird. Und das heißt, sich vielleicht auch auf, also ich sage jetzt mal Kultur im Sinne von Vorlieben, Eigenarten, das Leben zu leben, wie man es lebt, einzulassen, die einem selber vielleicht erstmal fremd sind. Und das wären so Haltungsmerkmale, die, glaube ich, für dieses Hören und Offenwerden irgendwie sehr zentral sind.
Du hast eben auch schon mal den Begriff Mission eingeworfen. Der passt ja so ein bisschen dazu. Und ich würde sagen, im CVJM, wir sagen auch oft, wir sind als Jugendverband, stehen wir für missionarische Jugendarbeit. Nimm uns doch gern mal ein bisschen mit rein. Wie fühlst du oder wie fühlst du vielleicht auch auf dem Hintergrund der Freshix-Bewegung diesen Begriff? Und wie passt das mit dieser Haltung, die du gerade beschrieben hast, vielleicht auch zusammen?
Ja, in manchen Lesarten gar nicht oder Hörarten. Und ich finde es schon auch immer noch mal wichtig zu sagen, dass das ein Begriff ist, der mit einer wirklich problematischen Vergangenheit und zum Teil ja auch Gegenwart und wahrscheinlich auch noch Zukunft verknüpft ist, weil er eben oft genau nicht, ich sage jetzt mal ergebnisoffen, gastfreundlich und so weiter oder zu Gast seiend und so weiter war, sondern es auch Formen von Missionen gibt, die übergriffig sind und die ausbeuterisch und verletzend sind und wo eher eine Dominanz und Macht sozusagen auch ausgeübt wurde. Und ich würde den eben ganz stark anlehnen an das, wie ich das Wesen Gottes verstehe. Also wenn es heißt, Gott ist Liebe und diese Liebe fließt sozusagen über in diese Welt und in die Menschen und besteht in so einem Beziehungsgefüge sozusagen zwischen Gott Vater, Sohn und Heiliger Geistkraft. Und das ist so eine Dynamik oder eine Spannung, also Spannungsfeld im positiven Sinne, in das wir uns als Menschen mit hineinbewegen, dann kann ich da irgendwie super viel mit anfangen. Und die Frage, also in England gerade so innerhalb der Freshix-Bewegung hat ein ehemaliger Erzbischof Ron Williams formuliert, Mission is finding out what God is doing and joining in. Also rausfinden, wo Gott am Werk ist und da Teil von werden. Und das heißt eben, dass ich zuallererst und immer genauso adressiert bin von dieser Sendung Gottes, wie alle anderen auch. Und wenn ich eben sage, so Mission bedeutet Sendung und diese Liebesbeziehung ist, der Vater sendet den Sohn und der Sohn sendet die Heilige Geistkraft in diese Welt, dann bin ich immer erste Adressatin oder mit allen zusammen erste Adressatin. So. Und die Frage ist, ist da dann eine Dynamik, wo ich Teil von werden kann? Und auch das ist ja gefährlich. Also das, auch das bedeutet wieder Deutung und so. Und ich glaube, deshalb brauchst du Gemeinschaft und Austausch miteinander. Aber zu fragen, Gott, wo bist du vielleicht schon ganz außerhalb meiner Vorstellungskraft oder dem, was ich als christlich label oder so in dieser Welt präsent? Und wie kann ich da dienend Teil von werden? das sind, glaube ich, so Aspekte von Missionen, die für die FreshX-Bewegung wichtig sind. Und dann kann man das natürlich auch formaler fassen. Also es gibt in der anglikanischen Kirche die Five Marks of Mission. Und das sind so fünf Kernpunkte, sage ich mal, wo man dann immer noch mal gucken kann, fällt man auf irgendeiner Seite vom Pferd, und die einen sehr weiten Begriff auch von guter Nachricht und Mission aufspannen. Und da geht's dann eben, da geht's auch um eine Lehren und Taufen und so weiter, aber da geht's auch um Gerechtigkeit und gerechte Strukturen zum Beispiel. Und zu sagen, das ist genauso gleichwertig wie vielleicht die Wortverkündigung, das sind Aspekte, die mir sehr wichtig geworden sind.
Ja, und ich finde...
Wie versteht ihr das denn?
Ich spiele die Frage mal an Fabi.
Ah, jetzt macht es euch aber einfach.
Ja.
Was heißt denn hier ihr?
Ja, ja, eben noch den Rollenkonflikt, ob Frage oder Antworten im Vorgespräch, und jetzt machst du es einfach. Ich finde es gerade mega schwierig, da irgendwie spontan drauf zu antworten. Aber also ich kann mich gut in dem wiederfinden, was du gesagt hast, Haubi. Dieses vor allem sich bewusst machen, was ich für eine Macht habe, im negativen Sinne oft dann auch, ne? Das hat zumindest bei mir dazu geführt, dass ich lange Zeit den Begriff Mission auch nicht mehr verwenden wollte. So. Ja. Also mal mindestens nicht als Begriff, ne?
Ja, genau.
Weil es sehr abschreckend.
Das ist ja auch eine riesige Diskussion, ne? Genau. Ist der verbrannt? Mhm.
Ja. Ich habe mich eine ganze Zeit lang damit, das ist vielleicht auch eine Krücke, gerettet, als der Begriff missional mehr aufkam, zu sagen, mein Verständnis eher mit dem Begriff missional als missionarisch zu beschreiben, weil ich gemerkt habe, dass da für mich auch eine gewisse Problematik drin steckte. Mir hat tatsächlich dann auch die ganze Beschäftigung mit TrashX, mit dem, was du gerade beschrieben hast, dass man vielleicht in der theologischen Welt als Missio Dei, also Mission Gottes und ein entsprechendes Konzept dahinter, versteht. Das war für mich schon nochmal eine Hilfe, da einen neuen Zugang zu finden. Und merk so, ich sag mal, im Innen, in unserem Unterwegssein mit Menschen, die sich damit auch beschäftigen, ist das für mich relativ unproblematisch, weil ich das Gefühl habe, da ist eine große Sensibilität dafür, dass mit Mission in der Vergangenheit auch ja eben diese problematischen, auch vielleicht aus einer Dominanz heraus verstandene, das andere überzeugen wollen von dem einen, was richtig ist, andere für den eigenen Standpunkt gewinnen, dass es da eben was anderes braucht, mehr Dialog, auch immer wieder dieses Selbst, was du als zu Gast sein bei anderen beschrieben hast, vielleicht auch als eine Form von ich lerne und trete zurück und nehme mich selber mit hinein, auch nochmal neu zu entdecken, was tut Gott eigentlich, und nicht zu sagen, ich weiß schon die Antwort. Das hilft mir dafür, immer wieder einen Zugang zu finden. Merke, dass ich es zum Teil vielleicht spannend finde, dass im wirtschaftlichen Kontext Dinge wie ein Mission Statement von Unternehmen auf einmal ganz unproblematisch sind. Das vielleicht nochmal so, wenn ich aus meiner eigenen Bubble rauskomme, merke, dass vielleicht ein Begriff da gar nicht so problematisch ist, wie der vielleicht in so einer innerchristlichen Diskussion, da ist ja vielleicht viel aufgeladener. Vielleicht
denke ich gerade auch, weil Mission Statement oft ja, also da ist, glaube ich, eine große Brücke zu diesem Why. Ja. Also ein Mission Statement beschreibt ja in der Regel, warum eine Organisation tut, was sie tut und wie sie das tut. Und manchmal beschönigt sie das vielleicht ja auch. Also, ne, oder sagt, will nicht sagen, wir wollen Profit machen und deshalb heißt es, wir wollen die Welt besser machen. ich will das gar nicht so despektierlich darstellen, weil Kapitalismus ist ja auch Kapitalismus. Aber wenn ich eben sage, Mission ist vielleicht erstmal, auf welcher Sendung sind wir? Also warum begreifen wir uns als Gesandt und was wollen wir erreichen? Das hat ja auch was mit Transparenz zu tun. So. Und das tut, glaube ich, auch gut, das zu formulieren, ne? Und sich nochmal selber klar zu machen, was treibt mich an? So könnte man das ja auch bewegen. So, ne? Was treibt Gott an, in diese Welt zu kommen und in dieser Welt zu sein? Was treibt mich an, CVM zu gestalten? So. Und dann finde ich auch spannend, nochmal im Hinblick auf die Zukünfte, dann merke ich, hat das was mit meiner Vergangenheit zu tun und mit den Erfahrungen und Erlebnissen, die ich mitbringe, so, und die, die haben Einfluss darauf, wie ich Zukünfte denke und gestalte und vielleicht auch, welche Entscheidungen ich treffe. Und ich glaube, das ist das Charmante an Mission Statements. Die sind ja auf eine Weise, also wenn sie wirklich beschreiben, was eine Organisation will, dann schaffen sie Transparenz und sind ehrlich und man kann überlegen, vibe ich da irgendwie mit und teile ich das. Und das ist, glaube ich, für uns jetzt irgendwie als CVM-Bewegung oder eben in Kirche oder so, finde ich total stark, weil Leute dann ja sagen können, ja, docke ich da irgendwie an. Oder vielleicht auch nicht.
Das finde ich ist ja spannend. Ich würde für euch einfach mal die Frage in die Runde werfen. CVM begegnet mir immer wieder die Pariser Basis als ein, ich sag mal, Grundsatztext. Provokante Frage, ist das unser Mission Statement? Und ja, ich sag mal, kann ein fast 170 Jahre alter Text das heute noch leisten? Provokant gefragt.
Spontane, schnelle Antwort. Die Worte oder die Wortwahl nicht, aber der Inhalt schon.
Sowas lag mir auch auf der Zunge. Da muss ich gerade an Sabrina Müller denken, praktische Theologin in Bonn, von der ich kürzlich die etwas, glaube ich, verkürzte Formel lernte: Tradition plus Kontext gleich Innovation. Und das finde ich also dafür auch nochmal spannend. Also wenn man sagt, die Pariser Basis ist für die CVM-Bewegung das Traditionsding sozusagen. So, und wie kommt das jetzt mit dem Kontext in Berührung? Und dann würde ich sagen, dient das auf jeden Fall auch als Why. Ich merke, die ist ja sehr breit auch, also oder sehr umfangreich und habe den Eindruck, dass zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Aspekte so ein bisschen in den Vordergrund irgendwie rücken. Also ich merke, wenn ich an die Pariser Basis denke zurzeit, dann denke ich ganz stark an diesen Aspekt der Einheit. Also dass so sehr klar ist, alles, was diesem Zweck, ich sag mal so, das Reich ihres Meisters, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht mehr meine Formulierung, aber ich kann sehr gut mit so einer Reich-Gottes-Theologie und zu sagen, es geht darum zu fragen, wie gestalten wir diese Welt nach Gottes Ideen miteinander? Und alles, was dem Zweck fremd ist, das soll diese Eintracht oder die Einheit nicht stören. Also ich wäre sofort dabei.
Um ein bisschen vielleicht zurückzukommen zu unserer Folge. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir driften ein bisschen ab. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aufbrechen. Was ich von FreshX bisher verstanden habe, ist ja, dass das Aufbrechen nicht direkt im Machen startet, sondern du hast vorhin schon gesagt, Kontextanalyse oder den Kontext wahrnehmen, erstmal hinhören und hinschauen. Ja, magst du das noch ein bisschen ausführen und erklären, was da vielleicht auch methodisch dran ist?
Voll gerne. Und ich glaube tatsächlich, dass wir eigentlich wirklich mittendrin sind, auch mit diesem letzten, das mag wie so ein Abzweig geklungen haben unter Umständen, aber ich glaube, es ist Teil davon, weil dieses erste Hinhören in unterschiedliche Richtungen geht. Und eine Richtung, die du jetzt gerade auch nochmal benannt hast, ist sozusagen der Kontext, das Umfeld. Aber eine andere Richtung ist auch, ich sag mal, Gott und ich selber. Also was sind eben Gottes Ideen, was ist meine persönliche Berufung darin? Was ist die Tradition, aus der ich komme? Und dann kommt jetzt sehr organisch das Vierte. Also man spricht so ein bisschen auch vom 360-Grad-Hören oder vom vierfachen Hören, manchmal auch vom zweifachen Hören. Aber also es geht in unterschiedliche Richtungen. Und davon ist eben eine Frage, wo bin ich eigentlich? Oder wo soll ich hin? Und was bewegt die Menschen dort? Was der Sozialraum, würde man vielleicht irgendwie sagen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das wahrzunehmen. Und ich glaube, wichtig ist immer, dass es uns hilft, so Methoden zu haben, die unsere Schubladen so ein bisschen aufmacht. Also, dass ich nicht nur das sehe, wovon ich schon ausgegangen bin, dass ich das irgendwie vorfinde. Und das andere ist, vielleicht auch nochmal so ein bisschen genauer hinzugucken. Und dann sind das so sehr simple Fragen vielleicht zuallererst. Also, wer lebt hier eigentlich? Was für einen Alltag haben die Menschen? Welche Themen springen mich hier an? Welche sind vielleicht auch im Verborgenen? Und dieses, was ich vorhin schon mal so angeteasert habe, was ist hier gute Nachricht? Also Jesus fragt die Leute ja manchmal, was möchtest du, dass ich dir tue? Und ich glaube, dass das eine gute Frage ist. Aber wenn man sie so stellt, dann, also mir geht zumindest selber so, kann man die manchmal gar nicht beantworten. Weil das manchmal nicht so offensichtlich ist. Also manchmal ist es auch offensichtlich und Menschen sagen sehr direkt, ja, das bräuchte es oder das wäre hier ein Mehrwert oder in meinem persönlichen Leben so und so, also so eine Bedürfnisorientierung. Aber Bedürfnisorientierung kann ja auch sein, wo kann ich mich einbringen? Was können wir zusammentun? Also gar nicht so ein Ich für euch oder wir für euch, sondern mehr, wie packen wir zusammen was an? Wie machen wir was Schönes? Wo spüren wir vielleicht miteinander, dass wir alle was beitragen können? Und da gibt's, also ich empfehle an dieser Stelle, also es kommen ja auch noch Methoden, aber ich empfehle an dieser Stelle von MIDI die Wir und Hier Toolbox oder das Wir und Hier Tool, kann man googeln oder vielleicht könnt ihr es in die
Show-Notes. Ja, wir verlinken es.
Genau, mit also zig wirklich auch Methoden und Ideen, wie man sich auch zum Teil strategisch so einem Sozialraum nähern kann. Aber viel ist, glaube ich, Menschen kennenlernen, reden und dann vor allem irgendwann nicht mehr viel reden, sondern vor allem zuhören.
Ich hake doch noch mal ein bisschen grundsätzlicher ein. Ich glaube, eine Sache, die, wenn wir übers Aufbrechen in die Zukunft und damit vielleicht auch übers Neuaufbrechen in den eigenen Sozialraum und so nachdenken, erlebe ich das oft, dass, und jetzt großes Shoutout an alle, die sich im CVJM immer engagieren, ganz viele Ehrenamtliche auch unterwegs sind. Und vielleicht so dieser Einwand kommt so, boah, das klingt ja alles mega spannend und ich verstehe vielleicht auch die Notwendigkeit, aber wann soll ich das jetzt auch noch machen? Und wie soll das auch noch funktionieren? Und was mich dabei bewegt, ist so dieses Verhältnis von, ja, du hast die Tradition schon, wie passen Tradition und Innovation eigentlich zusammen? Und wie kann vielleicht ein Aufbrechen auch was zu tun haben mit dem Verhältnis von dem, was schon da ist und von dem, was noch neu werden will?
Also ich glaube, es geht nicht auch noch. Also wenn die Frage ist, wann sollen wir das auch noch tun, ist das, glaube ich, ein Indikator dafür, dass die Antwort auch sein könnte, gar nicht. Und zwar entweder gar nicht im Sinne von, weil das, was da ist, passt oder die Ressourcen so bindet und auch gut bindet, dass alles andere eine Überforderung wäre. Und ich glaube, dass das auf Dauer schwierig ist. Und dann kann man ja mit dem gar nicht unterschiedlich umgehen. Also das gar nicht bezieht sich auf das auch noch. Und ich glaube, das würde entweder bedeuten, ne, es gibt vielleicht Einzelne, die das nicht auch noch machen, sondern anstatt von. Und fragen, was kann ich vielleicht auch lassen? Manchmal ist vielleicht auch die Frage, was kann man gesamt als CVJM irgendwie lassen? Wie entstehen Freiräume? Aber zumindest so aus der Innovationsforschung und also ich sag mal auch aus der menschlichen Erfahrung, Zeit und Geld und Kraft sind begrenzt, ist das, glaube ich, auch einfach redlich und eine Achtsamkeit, ne, zu sagen, man kann nicht alles on top machen, sondern es hat sich jetzt über die letzten Jahre mal stärker der Begriff der Exnovation zur Innovation gesellt. Also was muss man exnovieren? So im wirtschaftlichen Kontext würde das bedeuten, wo schleicht man bestimmte Dinge wirklich auch aus oder hört die auf oder die hören von selbst auf, weil sie irgendwie keine Nachfrage mehr haben oder so. Und manchmal brauchst du dafür aber, glaube ich, Entscheidungen und auch mutige Entscheidungen und manchmal auch schmerzhafte Entscheidungen. So. Und das ist nicht so easy, weil man nicht pauschal sagen kann, ja, dann lass doch halt einfach alles von vorher so. Ja. Das Signal möchte ich nicht senden. Sondern ich glaube, dass das Prozesse sind, in denen man rausfindet, was ist jetzt dran. Und gleichzeitig denke ich manchmal, ist gerade da, wo Menschen ehrenamtlich aktiv sind, ist ja oft so, dass man ganz unterschiedliche Lebenswelten hat. Und vielleicht Arbeit oder Sportverein oder Hobbygruppe XY oder so schon auch Kontexte sind, wo man in Berührung ist mit Menschen, die nochmal eine ganz andere Sicht aufs Leben vielleicht haben oder so. Und wo dieses Hinhören und Wahrnehmen, Gott, wie begegnest du mir eigentlich hier? Was lerne ich hier über dich? Was brauche ich vielleicht auch hier? Wo das ja auch eine Spur sein kann. Wenn natürlich irgendwie alle Kraft sozusagen schon gebündelt ist, in irgendwas. Oder in vielen, das erlebe ich ja auch an vielen Stellen, man sowieso den Eindruck hat, es ist alles zu viel. Mhm. Wir schaffen schon das, was wir jetzt machen, gar nicht. Dann glaube ich, brauche es einen ersten Schritt vor dem zweiten, der irgendwie auch ein ehrliches Wahrnehmen bedeutet von, was können wir denn eigentlich leisten? Und gibt es ein Commitment? Denn nichts ist frustrierender, als wenn man dann irgendwie anfängt und merkt, die Kraft reicht vorne und hinten nicht, die Zeit reicht nicht, es stellt sich der Frust ein und so. Und für mich persönlich, also ich weiß auch gar nicht, ob ich da, also ich schwanke immer zwischen irgendwie, hätte ich es nicht viel radikaler machen müssen und so, also das weiß ich nicht, aber hat das auch was mit Loslassen zu tun? Und der Frage von, also sehr radikal in diesem biblischen Bild gesprochen, was muss sterben und in die Erde und braucht erstmal so eine Ruhephase, damit wieder Neues wachsen kann. Und das tut oft richtig weh. Und es ist, glaube ich, auch, es ist so zwischen mutig und wirklich herausfordernd, weil man am Anfang ja gar nicht sieht, was da Neues wächst und ob da überhaupt was Neues wächst. Und weil es auch keine Garantie dafür gibt, dass es so ist. Ja. Aber wenn es stimmt, das, was Jesus sagt, so das Weizenkorn muss in die Erde, dann ist das ja vielleicht eine Frage, die wir uns von Zeit zu Zeit stellen. So, ne? Wo gilt es vielleicht auch, Dinge loszulassen, um offen und frei zu werden für Neues?
Ja, und vielleicht, ich guck mal zu Fabi. Ich glaube, wir können schon langsam Richtung Praxistools überschwenken, ne?
Ja, ich hätte gedacht, dass wir Hobby noch kurz fragen, wie sie ein persönliches Aufbrechen erlebt hat. Weil, also ihr kennt euch ja etwas länger und ausführlicher und ich hörte, dass es da ein Beispiel geben könnte.
Ja, also ich habe gerade, also ich kann sehr konkret, war für mich vor anderthalb Jahren die Frage, ist nochmal irgendwie sowohl beruflich als auch wohnorttechnisch und so ein neuer Abschnitt dran. Und wenn ich mich in diese Zeit zurückdenke, dann löst das so ganz ambivalente Gefühle aus, weil das auf der einen Seite in eine Zeit hineinfiel, wo ich eigentlich keine Veränderung gesehen habe, sondern im Gegenteil eher so dachte, ich bin ganz gut gesettelt und habe mich so wohnortstechnisch und von dem, wie irgendwie mein Leben zu dem Zeitpunkt so war, sehr, sehr wohl gefühlt und war gut eingebunden. Und dann kam eine konkrete Stellenausschreibung in mein Postfach, wo so ein bisschen die Frage war, ob ich die weiterverteilen kann, was ich auch gemacht habe. Und ich habe die gelesen und dachte, sagt mir das was persönlich? Und das war nur so ein ganz schneller Gedanke und der hing damit zusammen. Manchmal ist das ja so, dass man im Leben irgendwie so Ereignisse hat, wo man, wenn man will, nicht einen Zusammenhang reindeuten kann, aber wo man merkt, in jeder anderen Lebenssituation hätte es mich vielleicht nicht so getroffen. Aber ich kam gerade aus einem Gespräch mit einer Freundin so über die Frage, wie leben wir eigentlich so Mitte, Ende 30? Und ich irgendwie in mir so einen Drang spürte nach, ja, vielleicht ist auch noch mal eine Form von Aufbruch dran, obwohl ich das jetzt gerade gar nicht irgendwie sehe. Und just in dem, irgendwie kurz nach dem Gespräch, las ich das und dachte so, das vielleicht? Und dann war es aber auch sehr schnell wieder weg. Und dann hat mich das nicht losgelassen und auf unterschiedlichen Wegen wieder ereilt, sodass ich irgendwann dachte, ich muss mich jetzt einmal richtig mit der Frage auseinandersetzen, ist irgendwie so ein Aufbruch dran. Und mich hat das nochmal ganz neu mit diesen Berufungsgeschichten aus der Bibel in Berührung gebracht, weil ich, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv oder es mag ein bisschen naiv klingen für die zuhören, aber wenn da diese kurzen Passagen sind, wo Jesus irgendwie sagt, komm und folge mir nach und dann steht da so, und XY stand auf, verließ alles, was er oder sie hatte und folgte ihm nach. Und ich habe das irgendwie auch so hingenommen, sage ich mal. Und das war eine der sehr, sehr wenigen Situationen in meinem Leben, wo ich den Eindruck hatte, das hatte ich auch schon vorher, so nach dem Motto, das irgendwie kostet was oder ist schwer, aber wo ich es sehr deutlich gespürt habe und dachte, das, was ich hier loslassen müsste, ist was, was mir sehr, sehr lieb und teuer ist und wo ich nicht weiß, ob es besser wird oder ob es überhaupt wieder so werden kann. Also so natürlich sowieso nicht, sondern anders, aber es war wirklich ein Schritt in so ein sehr ergebnisoffenes, das kann ganz toll werden, aber es kann auch ganz furchtbar werden und gleichzeitig hat sich in allem so ein Gefühl gemischt und das hatte ich eben vorher noch nie in diesen Berufungsgeschichten, so ein Gefühl von, wenn ich jetzt nicht bereit bin zu gehen, dann verpasse ich vielleicht was, was ich selber gerne erleben würde. Und nicht vor so einem, ich könnte nicht auch Nein sagen oder so. Also es war jetzt überhaupt nicht, ich will das auch gar nicht irgendwie übermäßig vergeistlichen. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich da gar keine Wahl habe oder so. Aber es war so ein sehr deutlich inneres Gefühl von, ich glaube, irgendwie wäre es gut, auch wenn da so viel Unsicherheit mit verbunden ist. Und dann musste ich jetzt kurze Cross-Promotion an ein Gespräch mit Göran Schmidt denken, was er in einem anderen Podcast mal erzählt hat. Und er erzählte, und da muss ich dran denken, weil das ja auch so biografisch dann manchmal eine Rolle spielt, erzählte irgendwie von einem Erlebnis, wo er den Yukon runtergepaddelt ist und sagte, der Moment, wo ich ins Kanu steige und mich abstoße, das ist der Schlimmste. Also Göran, falls du das hörst, ich weiß nicht mehr genau, ob du es so gesagt hast, aber so habe ich es mir gemerkt. Und da habe ich, das habe ich irgendwie so gefühlt, zu sagen, los, also was scheiße ist, loszulassen und was, wo man denkt, irgendwie könnte man jetzt auch gut noch lange so weitermachen, da kann man ja auch bleiben. Und das ist, glaube ich, auch okay. Also mein Plädoyer ist überhaupt nicht zu sagen, das muss man jetzt alles auf jeden Fall machen. Aber ich war in einer Situation, wo ich den Eindruck hatte, ich beraube mich selbst, wenn ich das nicht tue. Und das war eine spannende Erfahrung.
Wir sind ja immer bemüht, auch in die Praxis zu kommen. Und bevor wir zu unserer Kategorie kommen, noch ein bisschen gefragt, wie das Aufbrechen jetzt ganz praktisch funktioniert. Also du hast, ne, wenn ich jetzt ja meinen Job wechsle oder umziehe oder was auch immer, dann ist, glaube ich, ist relativ naheliegend, dass man das so als Aufbruch auch empfindet, auch ganz bewusst und es auch gar nicht anders gestalten kann oder sich gar nicht anders anfühlen kann, als aufzubrechen. Aber wie geht das, wenn sich eigentlich drumherum nichts oder wenig ändert und ich das Aufbrechen wirklich aus mir heraus oder aus der Gruppe heraus gestalten, anfangen muss? Mal ganz praktisch und konkret gedacht. Wie geht Aufbrechen?
Ich glaube, es ist gut, miteinander zu reden und das zu teilen. Und gerade wenn es um eine Gruppe geht, also wie es ja oft in CVM der Fall ist, und sowieso ist es, glaube ich, immer gut, miteinander aufzubrechen. Eine, zwei, drei, x Personen suchen, die diese Vision teilen und das miteinander teilen. Also dieses, worüber wir gesprochen haben, was ist eigentlich das Why? Vielleicht auch, ne, also wenn es um sowas geht wie so eine, ich fühle mich gesandt oder sowas, Sendung, ich will mich einklinken in so eine Bewegung Gottes, miteinander darüber ins Gespräch kommen und dann die Sinne schärfen und schauen, was läuft einem irgendwie über den Weg. Und ich glaube, dass gerade in Settings, wo man, also dieses, ne, was du beschreibst von ich kündige einen Arbeitsvertrag oder eine Wohnung, ich unterschreibe was Neues oder so, da gibt es ja fast wie so Wegmarkierungen. Und ich würde sagen, dass das auch hilfreich sein kann, die zu setzen, wenn man aus etwas Bestehendem aufbricht. Da muss man sich vielleicht überlegen, wie das aussehen kann. Ne? Gibt es, also wenn man zum Beispiel zu dem Schluss kommt, zu sagen, wir lassen etwas, um Freiraum für etwas Neues zu schaffen, gibt es eine Form von Ritual und nicht nur, wir nehmen den Termin von der Webseite und das findet jetzt halt nicht mehr statt oder so, sondern man begeht das vielleicht irgendwie miteinander. Man teilt nochmal, was einem da lieb dran war oder so, so man bewegt sich. Ich glaube tatsächlich auch, dass so eine Ganzheitlichkeit von, kann man irgendwo anders hingehen, das geht ja auch vor Ort. Also zum Beispiel, indem man in dem Dorf, wo man ist oder in der Stadt, wo man lebt oder so, sagt, und jetzt treffen wir uns mal ganz bewusst woanders. Und das kann alles Mögliche sein. Also vielleicht finden, wenn man jetzt mal so CVM-Kontext denkt, vielleicht finden Vorstandssitzungen nicht mehr in, ich weiß nicht, wo die stattfinden, im CVM-Heim oder im Gemeindehaus oder in irgendwie Wohnzimmern oder so, sondern man macht das mal
in der Pizzeria.
In der Pizzeria oder im Krankenhaus, im Schwesternzimmer. Also muss man mal gucken, was möglich ist und ob es da Connections hingibt, sodass das irgendwie geht, was jetzt nicht, ne? Also ob Krankenhaus wirklich eine Option ist.
Ich weiß nicht, ob das Hygienekonzept das vorsieht.
Ja, genau, das weiß ich auch nicht. Aber was ich ja aufmachen will, ist am Anfang vielleicht auch so ein bisschen outside the box denken und mal so ein bisschen verrückt spinnen, um dann wieder runterzukommen auf, was sind die realistischen Optionen. Weil das in der Regel den Blick nochmal irgendwie verändert und schärft und man dann vielleicht anfängt, anderes wahrzunehmen. Ich weiß, dass ich einmal eine Presbyteriumssitzung im Kindergarten hatte. Und das hat einen Unterschied gemacht, dass ich nicht auf einem Stuhl gesessen habe, der irgendwie für meine Körpergröße gemacht war.
Kann ich gut verstehen.
Zu sehen, ja, genau, zu sehen, was da an der Wand hängt und so. Und ich glaube, da gibt's jetzt nicht die One-Size-Fits-All-Antwort, aber zu fragen, was brauchen wir miteinander, um neu aufzubrechen. Und vielleicht hat das manchmal auch was mit dem Aufgeben von Räumen oder so zu tun. Also wie gesagt, bitte alles nicht vorschnell, sondern irgendwie gut überlegt. Aber ich glaube, dass solche äußeren Wegmarkierungen helfen, um innerlich dann auch mit auf den Weg zu gehen. Und ich glaube, dann ist sehr viel, wenn man so ne aus dem Hören heraus erste Ideen hat, auch Trial and Error. Fehler machen, ausprobieren, Gemeinschaft suchen, Begeisterung teilen. So, und so eine Weggemeinschaft werden, die darauf irgendwie Lust hat. Und dann gibt's unterschiedliche, mittlerweile eben so auch Tools und so, an denen man sich orientieren kann. Also ich habe tatsächlich jetzt nochmal zwei Bücher rausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber für diejenigen, die gerne Englisch lesen, Pioneer Practice ist so ein Buch, was mich über die letzten Jahre immer mal wieder, sind so unterschiedliche Artikel und ist ganz schön aufbereitet, begleitet hat, wo man irgendwie sagen kann, vielleicht lesen wir mal zusammen was. Oder jetzt ist kürzlich, vielleicht können wir das in den Shownotes auch noch verlinken, so ein Praxisbuch, Fresh Expressions, nochmal neu entstanden. Und das kann ja auch sowas sein, ne, gemeinsam so zu starten, indem man sagt, wir lesen mal dieses Buch zusammen und tauschen uns darüber aus, was uns das sagt. Oh, letzter Tipp, vielleicht können wir den auch noch verlinken. Mich hat sehr inspiriert von Gerold Vorländer, als die Mönche die Heimat verließen, weil das so ein bisschen so ein Mix ist aus so iroschottische Storytelling über so Mönchsbewegung. Und dann gibt's aber immer Reflexionsfragen dazu. Und ich glaube, über diese Fragen miteinander ins Gespräch zu kommen, könnte sehr gewinnbringend sein, wenn man gemeinsam aufbrechen will.
Ja, und dieses ins Gespräch kommen geht ja auch im ganz kleinen Kreis. Und ich glaube, oft braucht es ja ein, zwei, drei Leute, die einfach anfangen aufzubrechen, auch mit diesem Hintergrund, dass es nicht so viele PionierInnen unter uns gibt. Vielen Dank, Haubi. Ich könnte dir noch stundenlang Fragen stellen und zuhören. Ich freue mich jetzt schon aufs Anhören der Folge. Aber alles hat ein Ende und wir biegen ein bisschen auf die Zielgerade. Viele Grüße an Jendrik. Auf in die Praxis, Lena.
Auf in die Praxis.
Ja. Wir haben schon ganz viel über konkrete Tools geredet, über Bücher, Literaturtipps, Dinge, die vielleicht hilfreich sind beim praktischen Aufbrechen. Und Katharina, wir wollen auf jeden Fall hinweisen auf eine tolle Ressource, wo es auch was zu Gerold Vorländer unter anderem zu hören gibt, wo es die besagte Folge mit Göran Schmidt gibt über das ins Kanu einsteigen und auf dem Yukon paddeln, nämlich deinen Podcast, den du zusammen mit Rolf Krüger seit mittlerweile 4, 5 Jahren seid ihr jetzt schon unterwegs?
5 Jahre, ich glaube 2019 haben wir angefangen.
Ja, die Frische Theke verlinken wir euch auch. Der Podcast des FreshX-Netzwerks, wo es ganz viel Inspiration zum Aufbrechen gibt. Tolle Gäste, ganz viel, was, ja, ich sag mal, eigentlich hört euch das alle an, weil wenn wir über das Aufbrechen in die Zukunft reden, gibt's da 4,5 Jahre, 5 Jahre geballtes Wissen, spannende Menschen, die genau das leben, mit denen du im Gespräch warst oder ihr im Gespräch wart. Von daher große Empfehlung von Herzen, hört da rein. Da gibt's einen großen Fundus und Schatz, der für uns als Ziffert im Westbund-Bewegung als Menschen, die Jugendarbeit auf dem Herzen haben, gibt's da ganz viel, auch wenn es oft Kirche heißt. Von daher anhören, lernen, inspirieren lassen. Und dann haben wir noch was etwas Konkreteres, was euch an den eigenen Ort begleiten kann. Die Gottvollkarten. Katharina, nimm uns da doch mal mit rein. Was ist das?
Und uns hat, ich war eine Zeit lang auch beim FreshX-Netzwerk Deutschland angestellt oder beim FreshX-Netzwerk in Deutschland. Und da hat uns diese Frage eben auch beschäftigt, wie kann man eigentlich anfangen, gerade wenn es um Haltung geht und um Hinhören und so, was kann da helfen? Und wir haben so ein kleines Kartenset entwickelt mit unterschiedlichen Ideen und das wäre vielleicht eine konkrete Ergänzung eben auch noch, den Ort neu wahrzunehmen. Und die sind so Impulse, manche passen, glaube ich, entweder urbane oder ländliche Kontexte ein bisschen besser. Da muss man immer noch mal gucken, was so ein bisschen prüft alles und das Gute behaltet. Aber die Idee ist, dass man entweder alleine oder vielleicht wirklich auch miteinander sich zum Beispiel eine Woche lang oder einen Tag lang eine dieser Impulse vornimmt und dann irgendwie sagt, heute gehe ich mal vor die Tür mit der Frage, ich weiß es nicht, welche Sprachen höre ich eigentlich? Und anschließend an das, Fabi, was du gesagt hast, das miteinander zu machen, ich würde echt immer total dazu ermutigen. Und wenn ihr sagt, boah, bei mir im Verein zu Hause gibt's aber niemanden, dann finde ich, ist ja das Tolle an CVM, dass es so netzwerkartig über Deutschland und die Welt verteilt ist. Also vielleicht vernetzt ihr euch mit irgendjemandem an einem ganz anderen Ort und sagt, wir tauschen uns einmal in der Woche, einmal im Monat, whatever, irgendwie aus. Und dafür kann man diese Gottvollkarten zum Beispiel benutzen.
Ja, wer jetzt keinen hat zum Austauschen und Aufbrechen, meldet euch einfach bei uns.
Ihr macht dann Vermittlung.
Wir machen die Vermittlung auch kostenlos.
Genau. Die Karten verlinken wir euch und wir hoffen, ihr findet eine Gelegenheit, vielleicht bei der nächsten Vorstandssitzung, vielleicht mit eurem Gruppenteam, wenn ihr merkt, da ist eine Unruhe, da ist eine Sehnsucht nach Aufbrechen, einfach mal Zeit einzuplanen. Vielleicht müsst ihr nicht gleich euren ganzen CVM neu denken, vielleicht ist es einfach mal einen Schritt raus aus dem Vertrauten vor die Tür zu wagen und ein erstes überhaupt mal den eigenen Ort nochmal, vielleicht mit anderen Augen sehen, vielleicht neu, neue Wege zu erkunden, auch ganz wortwörtlich, verlinken wir euch und laden euch ein, das zu tun.
Und aufbrechen ist auch schon das passende Stichwort zur Werbung. Wir wollen im November, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ich weiß, aufbrechen miteinander, ganz real auf Borkum. Und für alle, die da keinen Platz mehr bekommen haben oder aus diversen Gründen daran nicht teilnehmen können, gibt es die BMT Digital als vollwertige Veranstaltung ähnlicher Inhalt, etwas verkürzt und entsprechend in den digitalen Raum übersetzt. Aber das wird super und da lade ich euch herzlich zu ein, daran teilzunehmen und mit vielen anderen aus dem Westbundgebiet und der CVM-Bubble aufzubrechen. Das wird großartig.
Was gibt's noch? Ich bekomme ja total gerne Post. Ich weiß nicht, wem das noch so geht.
Rechnungen oder?
Ja, lieber irgendwie persönlich und so ein bisschen gerne ermutigend.
Dachte ich mir.
Ich kann auch mit konstruktivem Feedback gut leben. Ihr müsst mir keine Postkarte schreiben, aber vielleicht habt ihr Zeit und Lust, Fabi und mir einen digitalen Gruß zu hinterlassen. Wir bekommen nämlich auch total gerne eure Rückmeldungen zu diesem Podcast. Die fische ich auch gerne aus meinem E-Mail-Postfach podcast@cvm-westbund.de. Wir freuen uns von euch zu hören, wie ihr auf in die Zukunft findet. Und wir freuen uns auch, wenn ihr auf den bekannten Plattformen uns 5 Sterne gebt oder auch eine Rezension hinterlasst. Lasst uns gerne wissen, wie es euch gefällt und wenn ihr noch Wünsche habt oder Ideen habt, was euch hier noch fehlt, immer her damit. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen.
Und trotz Sommerloch oder Sommerpause hören wir uns auch in 2 Wochen wieder. Dort haben wir Christian Kolb, stellvertretender Vorstandsvorsitzender vom ERF, zu Gast und fragen, was wir vom ERF lernen können. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich starte mit wenig Vorwissen und freue mich auf die Podcast-Folge und freue mich auch, wenn ihr wieder dabei seid.
Und damit kommen wir zum Checkout. Und wir haben heute viel über Orte gesprochen, über ein Dach für die eigene Seele, über das konkrete Aufbrechen am eigenen Ort, neue Wege erkunden, zu Gast sein. Und ich mag noch eine Sache sagen, die mich am CVM ja immer begeistert. Ich würde sagen, ich bin mittlerweile, ich glaube, seit 1999 im CVM unterwegs, als Kind in die Jungschar gekommen. Und ich bin nicht mehr die Lena, die ich damals war. Und trotzdem feiere ich an unserem Jugendverband, dass er so ein weites Dach ist. Und vielleicht nehmen wir das als Ermutigung, ich nehme das auch nochmal heute aus dem Gespräch als Ermutigung mit zu sagen, hey, da darf auch ganz viel Neues wachsen, weil dieses Dach ist ziemlich groß. Jetzt bleiben wir nicht unter diesem Dach der Podcastaufnahme, sondern ziehen noch ein bisschen weiter. Wir haben Freitagnachmittag, während wir aufnehmen. Und ich darf euch mit der Checkout-Frage in das Wochenende entlassen. An welchen Ort zieht es dich denn jetzt im realen Leben als nächstes?
kurzer Einwand, ins Wochenende entlassen muss komisch klingen für die Menschen, die uns an einem Montag dann vielleicht hören. Aber
ja,
egal.
Aber
wir nehmen an einem Freitag auf.
Ja.
Ich bleibe mehr oder weniger am Schreibtisch sitzen, habe vielleicht noch einen Videocall. Aber heute Abend geht's ins Open-Air-Kino. Und da es hier relativ sommerlich warm ist und ich schon Picknick eingekauft habe, wird das ein guter Abend. Ich freue mich.
Ich setze mich jetzt aufs Fahrrad und fahre aber nicht allzu weit. Ich gestalte hier unter anderem eine Leihbar mit, ein Konzept, was mich mega begeistert. Also es ist quasi wie eine Bücherei, nur für Dinge. Und man kann da dann, keine Ahnung, das Schleifgerät oder den Crepe-Maker oder das Bügeleisen, was man zu Hause nicht hat, ausleihen.
Cool.
Und da habe ich jetzt gleich eine Schicht und werde Gegenstände annehmen und rausgeben.
Nice. Ich setze mich gleich ins Auto und fahre nach Kassel rein mit meinem Mann. Der darf erst Kanus verleihen. Ich bin ein bisschen neidisch auf die Menschen, die damit eine schöne Tour verbringen dürfen. Und für uns geht's dann auch noch auf eine Abschiedsparty, ein bisschen in der Natur hocken, grillen. Ich habe schon Nudeln für einen Nudelsalat gekocht, der hoffentlich dann auch verspeist wird. Und freue mich auf Menschen und auch so ein bisschen sommerliche Vibes und schöne Begegnungen. Von daher gute Aussichten.
Sehr gut.
Und damit haben wir es.
Vielen Dank
für heute.
Liebe Lena und liebe Haubi, war schön mit euch und bis demnächst.
Bis demnächst.
Ja, danke euch.
Tschüss. Macht's gut.